ARD Sounds.
BR24. Thema des Tages.
Mit Katja Strippel. Der Kanzler hat auf dem NATO-Gipfel versprochen, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen wird. Generell will Friedrich Merz Europa stärken und auch die Rolle Deutschlands in der EU. Wie steht es um diesen Führungsanspruch? Das klären wir gleich mit einer Expertin für EU-Entscheidungsprozesse. Aber erstmal eine Recherche unseres Studios in Brüssel. Die Kollegen haben sich nämlich angeschaut, wie oft unsere Bundesminister dort bei wichtigen Sitzungen mitreden. Sarah Lopez.
Bevor Friedrich Merz Bundeskanzler geworden ist, hat er mit Blick auf die EU-Politik eine große Ankündigung gemacht.
Es werden die Minister des zukünftigen Bundeskabinetts wieder regelmäßig physisch und geistig anwesend sein bei den Beratungen der Ministerräte in Brüssel, weil wir etwas zu sagen haben, weil wir mitsprechen wollen.
Das war im Februar 2025 auf dem CSU-Parteitag, also im Wahlkampf. Und für die letzte Reihe machte Merz dann nochmal klar:
Es wird eine Präsenzpflicht auch der CSU-Minister in Brüssel geben.
Der Ministerrat ist einer der wichtigsten Organe der EU. Hier kommen zum Beispiel die Finanzminister oder die Außenminister zusammen und entscheiden über die gemeinsame Politik. Aber hat der Bundeskanzler seine Ankündigung in die Realität umgesetzt? Die kurze Antwort lautet nein. Analysiert wurden die Ministerräte in Brüssel und Luxemburg, bei denen normalerweise Minister vertreten sind. Seit Amtsantritt der Bundesregierung unter Merz sind das mehr als 100. Für die Ampelregierung wurde ein vergleichbarer Zeitraum analysiert. Die Ampelregierung hatte eine Anwesenheitsquote von rund 64%. Merz wollte, dass seine Minister präsenter sind. Tatsächlich sind es aber bisher etwa 57%, also rund 7 Prozentpunkte weniger. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, früher Abgeordnete im Bundestag für die FDP, heute Mitglied im EU-Parlament, überraschen diese Zahlen nicht.
Dass alle Minister extrem viel zu tun haben und unter Zeitdruck leiden, das glaube ich sofort. Die Frage ist eben, wenn man Prioritäten setzt, dass Minister sagen, so, wir müssen erst mal zu Hause gucken, dass alles läuft. Das ist ja das eine, aber das andere ist, was für einen Zugang hat man zu Europa? Und ich glaube, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist.
Von einem Regierungssprecher heißt es auf Anfrage, selbstverständlich sei es der Anspruch des Bundeskanzlers, europapolitische Dossiers entscheidend mit zu beeinflussen. Wenn ein Minister nicht zu einem Ministertreffen anreist, wird er dort vertreten, häufig von Staatssekretären.
Die Fehlzeiten von Bundesministern in den EU-Räten. Alles also gar nicht so schlimm, wenn mit Staatssekretären ja hochrangige Vertreter da sind. Diese Frage hat mein Kollege Benny Riemer an Sophia Russack weitergegeben. Sie forscht am Think Tank Center for European Policy Studies über Entscheidungsprozesse in der EU.
Trotz aller Versprechungen, die wir vom Kanzler gehört haben und die er ja bisher ganz offensichtlich nicht eingehalten hat, kann auch ein Staatssekretär den Bundesminister bzw. die Ministerin vertreten oder wäre die Präsenz nicht doch, ja, sagen wir, ein positives Signal an die EU-Kollegen?
Naja. Also es stimmt zwar, dass Merz am Anfang der neuen Regierung angekündigt hat, Minister mehr nach Brüssel zu schicken, um genau, glaube ich, dieses Signal zu senden. Aber ich glaube, es geht da gar nicht so sehr um den deutschen Einfluss, sondern es geht eher so um eventuell um Handlungsfähigkeit des Rates. Also wir müssen uns vorstellen, wenn Staatsminister statt Minister dort in diesen Treffen sitzen, dann könnte das eben sein, dass Verhandlungen manchmal unterbrochen werden müssen, weil sich der jeweilige Staatsminister, Ministerin zum Beispiel das politische Okay aus Berlin aus abholen muss. Und der Minister, der bringt natürlich mehr Gewicht mit.
Okay, weiten wir den Blick mal ein bisschen. Friedrich Merz will Deutschlands Gewicht in der EU eigentlich stärken. Das ist erklärtes Ziel. Stattdessen ist Berlin in Brüssel zuletzt vor allem durch Enthaltungen und interne Uneinigkeiten aufgefallen. Stichwort German Vote. Lassen wir da gerade massiv Einfluss liegen?
Ja, also ich denke, dass tatsächlich die Frage der Enthaltungen und des sogenannten German Votes ist wirklich wichtiger als die der Präsenz der Minister in den jeweiligen Räten, würde ich sagen. Der German Vote, der findet statt, weil, also in Brüssel muss ich enthalten werden, weil in Berlin in der Koalition keine Einigung stattfindet. Und das liegt natürlich daran, dass europapolitische Koordinierung in Berlin in verschiedenen Häusern stattfindet. Ja, im Außenministerium, Wirtschaft, Finanzministerium, aber auch im Kanzleramt. Der Bundeskanzler hat versucht, ein bisschen mehr Koordinierung ins Kanzleramt wieder zu bringen und hat auch bestimmte institutionelle Veränderungen vorgenommen, um eben diese Koordinierung ein bisschen stärker an sich zu binden, aber vor allen Dingen auch, um so eine Art Frühwarnsystem zu etablieren, dass dann, ich sag mal, wenn Konflikte zwischen verschiedenen Häusern entstehen, dass die eben gelöst werden, bevor es überhaupt nach Brüssel geht. Wie effektiv das Ganze bislang angeschlagen ist, das bleibt, glaube ich, noch abzuwarten. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass das schon etwas ist, was einmal einen Einfluss hat auf die deutsche Stimme in Brüssel, aber was auch einen Einfluss hat auf die Handlungsfähigkeit der EU.
Diese Handlungsfähigkeit der EU hängt zu einem gewissen, wahrscheinlich zum großen Teil am sogenannten deutsch-französischen Motor. Jetzt darf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nächstes Jahr nicht mehr kandidieren. Es droht ein Rechtsruck in Paris. Wir haben gehört, Marine Le Pen geht ins Rennen. Welche Risiken sehen Sie für das Machtgefüge in Brüssel, wenn dieser proeuropäische Impulsgeber Frankreich wegbricht?
Macron war immer ein wichtiger Impulsgeber für die EU und hat immer große Ideen eingebracht. Aber die deutschen Kanzler haben das nie so richtig aufgegriffen. Und das hat Merkel nicht gemacht, Scholz nicht gemacht und das hat auch jetzt Merz nicht gemacht. Zweitens kommt hinzu, dass Macron natürlich auch innenpolitisch extrem angeschlagen ist, schon seit 2 Jahren, seitdem er eben diese Wahlen vorgezogen hat und zu Hause ein Parlament hat, was in 3 Teile aufgespaltet ist und sehr, sehr schwierig Entscheidungen finden kann. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass Macron weg sein wird, sondern es geht eher darum, was dann danach kommt. Und das wird ja vermutlich, wahrscheinlich, wie es gerade aussieht, eine Regierung sein, die vom RN, vom Rassemblement National, angeführt wird. Und das, glaube ich, ist kritischer, weil diese Partei ist sehr, sehr EU-kritisch. Sie hat schon angekündigt, dass sie das EU-Budget zum Beispiel kürzen möchte. Und der nächste Haushalt der EU wird ja gerade verhandelt. Und ich denke, dass Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat sich vorgenommen haben, das noch dieses Jahr so schnell wie möglich abzuschließen, damit man da eben nicht zu nah an die französischen Wahlen rückt.
Aber wenn es dann soweit ist, nochmal die Frage, was würde das dann für das Machtgefüge bedeuten? Geht es dann in Richtung Blockade in Brüssel?
Das kommt ganz darauf an, also erstmal, wer dann dort Präsident wird, ob das Le Pen oder Bardella sein wird. Ich denke, das bleibt auch abzuwarten. Momentan in Brüssel wird gesagt, dass ein Präsident Bardella eventuell diesen Meloni-Weg gehen könnte. Ja, also sich dann doch, also vorher, vor der Wahl gefürchtet. Aber dann, wenn einmal im Amt, doch zumindest auf europäischer Ebene sehr kooperativ.
Also Beispiel Italien. Frau Meloni ist jetzt doch umgänglicher als gedacht.
Das meine ich. Wenn einmal im Amt, dann verhalten sich Politiker, Politikerinnen, auch von extremen Rändern, manchmal anders.
Müsste Deutschland denn trotz eigener innenpolitischer Schwierigkeiten möglicherweise noch stärker Führung in Europa zeigen? Vielleicht auch mit einem anderen Staat eine neue Achse bilden?
Also ich denke, mit anderen Staaten Achsen bilden auf jeden Fall. Das sehen wir jetzt, dass Merz das auch schon macht, dass er in Subgruppen viel sich abspricht. Aber wir sollten grundsätzlich vorsichtig sein, weil ich denke, dass gerade kleinere EU-Partner auch eine Dominanz von Deutschland, also eine gewisse Skepsis besteht von gegenüber einer Dominanz. Also eine Führung zeigen eher dadurch, dass man Kompromisse findet und Mehrheiten baut und Brücken baut, als deutsche Interessen durchdrücken. Und natürlich auch mehr Entscheidungsfähigkeit herstellen durch gute europapolitische Abstimmung. Ich glaube, das wäre sehr wichtig.
Soweit die Politikwissenschaftlerin Sophia Russack und das war unser BR24-Thema des Tages zur Frage, ob Deutschland eine Führungsrolle in der EU übernehmen kann.
Ich stehe in einem Weinberg in Martinsthal bei Eltville.
Auf einem Schneefeld an der Kreuzalm in Garmisch-Partenkirchen.
Hier über dem Tempelhofer Feld mitten in Berlin.
Im Morgengrauen auf einem Schlachthof am Niederrhein.
Wir sind vor Ort. Dort, wo Probleme auftauchen.
Hier sind Giftstoffe drin, Arsen, Cadmium, all die Stoffe, die aus der Aluminiumproduktion zurückbleiben.
Dort, wo Lösungen gesucht werden.
Pflegemangel muss anders angegangen werden.
Sind unsere Reporterinnen und Reporter überall in Deutschland und hören zu.
Dass wir ja wirklich echte Friedensarbeit machen mit den jungen Leuten. Und die, die hier sind, die werden nicht untereinander schießen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage
ist das Reportageformat von BR24, HR Info, MDR Aktuell, NDR Info, RBB24, Inforadio, SWR Aktuell und WDR 5.
Mit dem Rollstuhl spätabends in Baden-Baden in den ICE steigen bedeutet, Servicepersonal ist nicht mehr da.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Was sich in der Region ereignet und was uns als Gesellschaft betrifft. Kreuz und quer durch die Republik und immer nah dran.
Wie viele Kühe haben Sie hier ungefähr?
Also wir brauchen uns, glaube ich, jetzt nicht siezen. Hier im Dorf duzt man sich.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Gibt's immer am Mittwoch neu. In der App ARD Sounds.